ARD Sounds.
Diese Podcast-Folge ist nicht für Kinderohren geeignet.
Ein ganz normaler Nachmittag in Hamburg. Am Lockstädter Steindamm fliegen plötzlich Türen auf. In einer unscheinbaren Wohnung stoßen Ermittler auf Kokain, Bargeld und Waffen. Der Moment, in dem ein perfekt organisiertes Drogennetzwerk zusammenbricht.
True Crime Hamburg für mich gekommen.
True Crime Hamburg hört.
Ja, wir benötigen mehrere Streifenwagen zur Unterstützung Lockstädter Steindamm für MEK-Einsatz. Dafür sind die Sonderrechte zugelassen unter Beachtung. 17.03 Uhr.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole und exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit von Polizeipräsident AD Ralf Martin Mayer.
Moin.
Und Schauspieler und Ehrenkommissar Marek Erhardt.
Moin Moin.
Ein Podcast vom NDR.
Da sind wir wieder mit dem zweiten Teil, denn wir hatten vor zwei Wochen einen Fall, wo jetzt einer der Haupttäter wieder in Erscheinung tritt. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Fall euch heute präsentieren können.
Ich freue mich auch, lieber Marek, denn es ist der erste EncroChat-Fall in Hamburg und das hat schon eine gewisse historische Dimension.
Ja, und jetzt kommt etwas, was ihr natürlich wieder kennt. Uns hört ihr nämlich immer zuerst in der ARD Sounds App. Das ist ja neu, nicht mehr die ARD Audiothek, sondern die ARD Sounds App. Dort am besten direkt abonnieren. Dann hört ihr die neue Folge immer zuerst und natürlich zwei Wochen später überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns einen ganz besonderen Gefallen tun möchtet, dann schaut doch mal in die Folgenbeschreibung, denn dort findet ihr einen Link zu unseren Feedback-Fragebogen. Uns interessiert nämlich, wie euch die erste Staffel gefallen hat, denn das hier ist schon bereits die vorletzte Folge. Heute erzählen wir euch die Geschichte von Albert X aus dem ersten Teil weiter. Ihr werdet sie auch verstehen, ohne die Folge 13 angehört zu haben. Damit ihr aber eine ganz genaue Vorstellung davon habt, was unser Protagonist auf dem Kerbholz hat, empfehlen wir euch natürlich auch hier eventuell Pause zu machen und eine Folge zurückzuspringen. Auch weil in der heutigen Folge natürlich heftig gespoilert wird. So, ich fasse jetzt einmal ganz kurz zusammen, worum es im ersten Teil ging. Der Altonaer Kaufmann Bernd H. wird 1994 im Bereich Große Bergstraße kaltblütig erschossen. Der Täter Albert alias Berti gehört einer kriminellen Bande an und wird mit dem Urteil vom 13. Februar 1997 in Hamburg wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. 18 Jahre lang sitzt er wegen Mordes ein und dann wirklich unfassbar, kaum wieder auf freien Fuß, also rund 25 Jahre nach seiner ersten Verurteilung, wird wieder gegen Albert ermittelt.
Und besonders spannend ist am heutigen Fall, dass die Ermittlungen zum ersten EncroChat-Fall in Hamburg führen und vermutlich auch zu einem der ersten EncroChat-Verfahren in ganz Deutschland.
Ralf, das Wort EncroChat, es war wirklich, es hat alle Gazetten überflutet. Dieses Wort EncroChat, das Thema, hat damals überall Schlagzeilen gemacht. Du warst tatsächlich mittendrin.
Absolut. Wir berichten euch, wie französische und niederländische Spezialisten eine angeblich bombensichere Kommunikationsplattform knacken. Und zwar wird diese Kommunikationsplattform fast nur von Kriminellen benutzt. Sie heißt EncroChat. Wir zeigen, wie Handysignale abgefangen werden und Chatprotokolle zu Beweiszwecken analysiert werden.
Ganz wichtig für euch zur Vorstellung, das ist wirklich wie WhatsApp auf eine ganz spezielle Art und Weise und wurde eben auch, korrigier mich, weltweit benutzt.
Richtig, WhatsApp für Verbrecher haben wir es salopp genannt und in der Tat, weit über Deutschland hinaus, über Europa hinaus wurde diese kriminelle Plattform benutzt. Ihr erfahrt, wie moderne digitale Ermittlungsmethoden mit klassischer Überwachung und Observation kombiniert werden und so am Ende zu den Tätern führen.
Ralf, zuallererst müssen wir, glaube ich, mit Blick auf unseren im ersten Teil verurteilten Albert noch mal kurz aufklären. Also, Mord bedeutet nicht immer lebenslänglich, auch wenn es so im Mordparagraphen drinsteht. Und lebenslänglich bedeutet nicht ein ganzes Leben lang.
Lebenslängliche Haft bedeutet in Deutschland im Grundsatz 15 Jahre, wobei am Ende der Strafe zur Vorbereitung auf die Freiheit auch ein offener Vollzug möglich ist. Das war hier auch so. Der verurteilte Albert war bereits tagsüber von der Haftanstalt aus zu einer Arbeitsstelle gefahren. Abends musste er dann zurück in die Justizvollzugsanstalt. Und das zweite Thema, Marek, was du angesprochen hast, lebenslange Haft kann abgemildert werden. Das heißt, entweder ist jemand vermindert schuldfähig wegen einer psychischen Erkrankung oder die Tat ist unter Drogen begangen worden. Außerdem sind Milderungen im Laufe oder im Zuge des Paragraphen 46 Strafgesetzbuch möglich. Dazu gehört auch beispielsweise der Fall, wenn die Tat lange zurückliegt.
Tja, und inzwischen ist auch Albert nach 18 Jahren wieder raus aus dem Knast. Was er hier allerdings noch nicht weiß, seine Tage auf freiem Fuß sind übrigens schon bald gezählt. Wie ging es da los in Hamburg mit den neuen Ermittlungen gegen ihn?
Hamburger Ermittler bekommen Anfang des Jahres 2020 einen verdeckten Hinweis. Dieser Hinweis kommt von einem sogenannten V-Mann und geht auf einen Albaner, der in der Szene Berti genannt wird. Der Informant macht seine Aussagen beim LKA 67. Die Kollegen dort sind auf diese Art von Hinweisen spezialisiert.
Wie kann man das erklären? Also was bedeutet das, dass das LKA 67 auf diese Hinweise spezialisiert ist?
Ja, sie führen sogenannte V-Leute und sie wissen deswegen ganz genau die rechtlichen Rahmenbedingungen, die Anforderungen für den Umgang mit solchen Hinweisen. Risiken ergeben sich daraus, dass der Informant ja anonym bleiben will. Das heißt, man muss vorsichtig mit dem Hinweis umgehen. Man muss den eingeschränkten Beweiswert im Hinterkopf haben, denn es ist nur ein Indiz. Und man muss ja vorher den Hinweis auf Wahrheitsgehalt überprüfen und auch, ob sich das lohnt, quasi dafür eine Zusage der Anonymität einzuholen. Denn die kann letztlich nur die Staatsanwaltschaft geben und die sind dann in diesen, nennen wir es, Prüfprozess eingebunden.
Aber ganz kurz, ein V-Mann wird dann sozusagen nie im Prozess aussagen, sondern er hilft im Endeffekt euch bei der Polizei, den Fall zu lösen, Hinweise zu geben auf mögliche Täterinnen und Täter und verschwindet dann eigentlich wieder im St. Nimmerlein.
Richtig, also es wird ein Dritter vor Gericht aussagen, das ist dann der V-Mann-Führer, also ein Zeuge vom Hörensagen. Das schränkt den Beweiswert ein, das weiß auch jeder, aber es ist ja häufig auch der Einstieg in weitere Maßnahmen. Das heißt also, hier wird werden die Ermittler auf einen Weg gebracht, den sie dann weitergehen, wo sie weitere Beweise sichern. Und das wiederum können dann natürlich knallharte Beweise sein, die letztlich auch einen hohen Beweiswert haben.
Okay, was wusste der Hinweisgeber über Berti?
Er sagt, der Mann soll in größeren Stil mit Drogen handeln. Der Tippgeber erzählt weiter, dass dieser Albaner wegen Mordes gesessen habe, und zwar viele Jahre. Er würde jetzt einen Handyladen betreiben in der Grindelallee. Außerdem sagt der Tippgeber, Berti verkaufe dort Kokain, und zwar in großen Mengen ab 1 Kilogramm, zum Preis von 34.000 Euro pro Kilo. Bei größeren Mengen gibt es Mengenrabatt. Für die Übergabe würde Berti sogenannte Läufer einsetzen. So nennt man Menschen, die den Stoff verteilen und entgegennehmen. Und er selber nutze bei all dem ein sogenanntes Encochat-Telefon.
Wow, das ist ja schon sehr genau, ne?
Absolut. Der Informant verfügt über detaillierte Informationen, das kann man schon sagen. Möglicherweise ist er dran an der Person oder eben im Umfeld dieser Person und hat eben diese Informationen aufgeschnappt. Die Polizei kann jetzt schon sagen, es geht um einen alten Bekannten, da kommt sie relativ schnell drauf, und zwar unseren Albert X. Insofern ist das jetzt hier der Ausgangspunkt für das LKA Hamburg zu weiteren Ermittlungen.
Du hast vorhin von einem V-Mann gesprochen und dann von einem Informanten. Gibt es da einen Unterschied?
Ja, Informant sagen wir zu jemandem, der einmalig einen Hinweis gibt, und eine V-Person, das sind Menschen, die häufiger Hinweise geben und mit der Polizei zusammenarbeiten.
Also V-Männer können auch Personen außerhalb der Polizei sein. Bekommen die denn irgendwie zum Beispiel Geld und auch speziellen Schutz? Wie funktioniert da so eine Zusammenarbeit? Wie kommen die auf euch zu? Geht ihr auf die zu?
Also in aller Regel kommen die auf uns zu. Der Schutz ist ihre Anonymität. Die wird geschützt, deswegen gehen sie auch nicht vor Gericht. Wobei das rechtlich kompliziert ist, aber deswegen machen es ja auch Spezialisten vom LKA 67. Die Tippgeber bekommen kein Gehalt, wenn ich das mal so einfach sagen darf. Es ist möglich, ihnen eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, zum Beispiel wenn sie sich länger in einer teuren Szene bewegen oder mit dem Flugzeug reisen müssen oder ähnliches, was kostspielig ist. Und darüber hinaus, zu dieser Aufwandsentschädigung, gibt es schon noch eine weitere Variante, nämlich dann, wenn der Hinweis zu einem besonderen Erfolg führt. Also dann kann eine Prämie gezahlt werden. Zum Beispiel große Mengen Kokain werden sichergestellt. 20, 30, 50, 100 Kilo oder mehr. Dann kann so eine Prämie gezahlt werden. Aber auch da jetzt kann und darf und will ich auch keine weiteren Details nennen.
Okay, das verstehe ich. Aber könnt ihr was mit den Informationen des Informanten anfangen, wie er da weitergibt?
Ja, absolut, Marek. Wir haben Zeit und Ort, wo wir ansetzen können. Und wir haben auch eine Person, die uns benannt wird. Damit kann man gut arbeiten. Die Ermittler der OK-Abteilung identifizieren Albert X auf Basis dieser Informationen. Und die alten Hasen erinnern sich sogar noch an ihn, die eben wissen, dass er schon im Bereich der Auseinandersetzung der albanischen Gruppen beteiligt war und auch einen Mord begangen hat, nämlich an Bernd H. In seiner 18-jährigen Haftzeit trifft man sicherlich so den einen oder anderen Schwerkriminellen. Insofern glaube ich, dass er auch gute Milieukontakte hat, weiterhin hat. Und der Hinweis auf den Handyladen, den nehmen die Ermittler zum Anlass, genau dort einzusteigen.
Wieder einmal rückt Albert alias Berti in den Fokus von Ermittlungen. Es werden die bekannten Telefonanschlüsse überwacht und auch eine Observation gestartet. Was findet ihr dabei und vor allen Dingen auch daneben heraus?
Also zunächst, das Geschäft in der Grindelallee ist auf seine Ehefrau zugelassen oder angemeldet. Albert ist dort angeblich angestellt. Das Treiben schaut sich erstmal die Observationseinheit an. Auffällig ist, dass sich Albert regelmäßig am Handyladen in der Grindelallee aufhält und an einem Café am Eppendorfer Weg. Er trifft sich dort mit wiederkehrenden Kontaktmännern, ohne dass diese Treffen auf den überwachten Handys angekündigt waren oder mitzuhören sind. Allerdings können die Observationskräfte zur selben Zeit beobachten, dass die Personen telefonieren. Also nichts auf der Leitung von Albert, trotzdem wird telefoniert. Also das ist schon Anlass für Merkwürdigkeiten. Durch die Observation werden zwei Kontaktpersonen ausgemacht, die scheinbar als Läufer dienen, also Laufburschen für die Übergaben des Stoffes. Später werden diese Männer als Horald C., der Sohn einer Cousine von Albert, und Jürgen C., der Bruder von Horald C., identifiziert.
Also es wird unheimlich viel telefoniert. Allerdings, das muss man wissen, es kommen ja bei den LKA-Leuten eigentlich nur Standortdaten an, keinen Inhalt. Die Vermutung liegt ja eigentlich nahe, dass Albert und seine Leute Krypto-Handys dann verwenden, also Geräte mit spezieller Verschlüsselung. Aber die Polizei hat zu der Zeit noch überhaupt keinen blassen Schimmer, wie sie an diese Chats herankommen kann.
Richtig, zu dieser Zeit laufen wir quasi noch hinterher, ohne zu hören, was da inhaltlich gesprochen wird. Also man sieht dann, von bis wurde telefoniert, aber mehr nicht. EncroChat bietet sein Produkt ja als absolut safe an und verschlüsselt. Also für die Ermittler bis zu dem Zeitpunkt keine Chance, etwas mitzuhören. Berti selbst fasst kein Gramm Stoff an. Er bewegt sich vor dem Geschäft, das ja eigentlich SIM-Karten und Handys vertreibt. Einen ersten Hinweis bekommen die Observanten allerdings. Sie hören, wie Albert einem Interessenten für eine SIM-Karte mit der Bemerkung "Verpiss dich" barsch abweist.
Für die Ermittler muss das ja total frustrierend sein und auch wirklich kompliziert. Also Beweise zu sammeln, das ist ja irrsinnig kompliziert. Das geht ja schon einige Jahre so, dass die Polizei hinterherläuft. Aber dann meldet sich plötzlich das BKA, das Bundeskriminalamt, mit einem Knaller. Jahrelang tappt ihr im Dunkeln, findet keinen Zugang zu den stark verschlüsselten Geräten, die ja die Drogenhändler nutzen. Die Frustration erreicht wirklich ihren Höhepunkt. Doch im Sommer 2020 kommt übers BKA, über das Bundeskriminalamt, von Europol die Meldung, dass die Franzosen und auch die Niederländer den Server des Anbieters EncroChat geknackt haben. Wie ist Ihnen das gelungen und sind da sofort die Sektkorken geflogen oder musste man das erstmal so ein bisschen verdauen?
Also die technischen Details kann ich dir jetzt auch nicht sagen, aber das ist, glaube ich, was für besondere Spezialisten. Aber sie haben es letztlich hinbekommen, den Server des Kryptoanbieters ja für 40 Minuten abzuschalten und dort einen Trojaner, also eine sogenannte Schadsoftware, auf den Geräten zu installieren. Also mehr als 2 Monate können die Ermittler auf diese Weise mitlesen und können mitbekommen, wie Zehntausende Kriminelle schwerste Straftaten planen.
Weltweit.
Weltweit. Es läuft hier allerdings der Europol-Teil, also die europäischen Mitgliedstaaten werden hier bedient quasi. Und im Rahmen dieser EncroChat-Operation sammeln die Strafverfolgungsbehörden auf diese Weise Millionen von Nachrichten. Über 60.000 AngryChat-Nutzer werden registriert und gespeichert. Und ja, über Europol werden diese Daten dann eben den einzelnen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt.
Ralf, ich weiß noch ganz genau, als AngryChat dann eben bekannt wurde, irgendwie der Hamburger Zoll und die Polizei hat im Hamburger Hafen auch, glaube ich, irrsinnig viel Drogen beschlagnahmt. Ist das auch darauf zurückzuführen gewesen? Konnte man mitlesen, wann welche Schiffe mit welcher Ladung kommen?
Ja, absolut. Das war also wirklich ein Durchbruch, kann man sagen, denn wir werden an diese Informationen, an die wir so rangekommen sind, so viel verdeckte Ermittler, so viel VP-Leute und so weiter, so viel Observationen hätte man gar nicht haben können oder machen können, um an diese Informationen zu kommen. Das war wirklich ein Silbertablett, wenn man so will, auf dem diese kriminellen Machenschaften der Polizei oder den Polizeien serviert wurden. Ja, für den Fall Albert X bedeutet das natürlich, wir können live mithören. Das heißt, der Hinweis, der gekommen ist, kann jetzt live begleitend mitgehört werden. Und also haben natürlich die OK-Ermittler mit Volldampf weitergemacht. Bei ihren Observationen, die ja parallel laufen, beobachten sie, dass Jürgen C., also der Bruder von Horald C., zusammen mit der Frau von Horald eine Wohnung im Lockstädter Steindamm betreten. Beide haben offenbar Schlüssel für diese Wohnung. Und so gehen die OK-Ermittler davon aus, dass die Wohnung als sogenannte Bunkerwohnung genutzt wird.
Bunkerwohnung, ganz kurz zur Erklärung, bedeutet, dort wird der Stoff, also eine größere Menge Kokain, aufbewahrt, gelagert.
Richtig, Kollege Erhard. Der Stoff soll nicht in den Wohnungen dieser Täter lagern. So einfach ist das. Niemand will das bei sich zu Hause haben. Es ist viel zu viel Risiko. Also mietet man sich zusätzlich, meistens auf falschen Namen, eine solche Bunkerwohnung an. Die Ermittler setzen dann einen sogenannten IMSI-Catcher ein. Die wollen damit herausfinden, ob weitere Handys im Spiel sind. Schließlich sehen sie mehr und mehr, dass Personen telefonieren, aber sie hören nichts. Und bei dieser Maßnahme stellen sie fest, dass Albert tatsächlich ein AngryChat-Handy benutzt.
Du hast jetzt gerade von einem IMSI-Catcher gesprochen. Ihr kürzt ja gerne ab. Was bitte ist ein IMSI-Catcher? Das sollten wir erklären.
Ja, der IMSI-Catcher produziert eine Zelle, also ähnlich wie ein Sendemast. Und in diese starke Zelle locken sich alle Handys ein, die in der Umgebung sind. Die würden sich normalerweise in einen anderen nächstgelegenen Sendemast einlocken. Aber durch die starke Zelle werden sie eben von dieser IMSI-Catcher-Zelle angesogen quasi. Und somit kann man sehen, welche Handys in Betrieb sind. Und dabei wird eben festgestellt, es sind einige AngryChat-Handys. Unter anderem eben das von Albert, aber auch das im Lockstädter Steindamm beziehungsweise in der Nähe der Bunkerwohnung lokalisiert.
Das ist schon wirklich abgefahren, was in der heutigen Zeit technisch alles möglich ist. Aber dann haben sich ja die Ermittler möglicherweise doch ein bisschen zu früh gefreut, nämlich dass AngryChat geknackt wurde, wird öffentlich und wird überall in allen Nachrichten auch veröffentlicht. Die Kriminellen lesen natürlich auch Zeitungen oder können es auch im Internet lesen. Die Meldung geht in 0, nichts bei den Dealern rum und die werfen ihre Handys in die Tonne. Habt ihr mitbekommen, wie schnell auf einmal Ruhe war? Also kam morgens um 6 Uhr die Bild-Zeitung raus oder der NDR hat berichtet und ab 6.01 Uhr war es still?
Nein, teilweise wurde sogar noch drüber gesprochen. Also man hat das bei den Tätern mitgehört. Aber ich muss differenzieren. Also zu früh gefreut, es kommt drauf an. Denn Europol hat ja zu diesem Zeitpunkt bereits eine Menge AngryChat-Daten gespeichert, gesichert. Das heißt, die Kommunikation der zurückliegenden Wochen, also 2 Monate sind ja quasi gesichert. Also mit dieser Kommunikation kann die OK-Abteilung in Hamburg schon einiges anfangen. Und zwar Puzzle zusammensetzen. Denn zu diesen Informationen kommen jetzt ja die eigenen Beobachtungen bezüglich Albert X, bisherige Rechercheergebnisse, ja, und damit kann man schon einen Drogenhandel dokumentieren.
Aber die Täter machen weiter und ihre geknackten Geräte haben sie ja nun weggeworfen. Sie wehnen sich nun in Sicherheit, weil sie ja nicht mehr abgehört werden können. War das ein Fehler?
Das scheint so zu sein. Also die Täter scheinen nicht zu ahnen, dass ihre Kommunikation benutzt wird für weitere Beweiszwecke. Jedenfalls in diesem Fall machen sie so weiter. Also sie tun quasi so, ja, die können jetzt nicht mehr mithören. Also können wir mit einer neuen Technik, und es gibt dann ja eine neue Verschlüsselungstechnik, können wir weitermachen. Vor allen Dingen können wir auch weitermachen mit unserem Drogendeal.
Das heißt, die Warnung der Szene, AngryChat ist geknackt, wird als die können jetzt mithören interpretiert. aber nicht mehr?
Richtig. Also wir wissen natürlich nicht so genau, was sie denken, aber die Tatsache, dass sie weitermachen, und es geht ja nicht nur um diese Gruppe in Hamburg, die um den Albert X dealt, sondern auch andere Tätergruppen machen weiter. Mag sein, dass der ein oder andere ein bisschen vorsichtiger wird, aber insgesamt machen die Dealer mit ihrem Dealgeschäft weiter. Also die entschlüsselten EncroChat-Daten von Europol sind offensichtlich in der Vergangenheit jedenfalls kein so großes Problem. Als dann die entschlüsselten Daten eintreffen über das BKA, also Europol schickt sie ans BKA, ergibt die Sichtung der Handys von Albert und Horald sehr schnell, dass hier wirklich intensiv über Kokainhandel gesprochen wurde.
Im Bereich der Bunkerwohnung im Lockstädter Steindamm lassen die Ermittler dann Videotechnik installieren und damit lassen sich die Aktivitäten auch außerhalb der Observationszeiten dokumentieren. Das wird immer mal wieder gemacht. Die Ermittler können anhand der EncroChat-Kommunikation und ihren laufenden Beobachtungen eine klare Aufgabenteilung erkennen. Wer macht denn da was?
Also Albert führt die Verhandlungen mit den Abnehmern, den Lieferanten. Kein Wunder, er verfügt über vielfältige Kontakte ins kriminelle Milieu. Er organisiert dann letztlich auch die Übergabe der Erwerbsmengen und koordiniert quasi die ganze Geschäftsgeschichte. Er ist quasi sozusagen der, der die Führung hat. Er hält über sein EncroChat-Handy den Kontakt zu den Lieferanten, die eben in den Nachrichten, in den EncroChat-Nachrichten dann auftauchen als Cousin oder Russe, mit solchen Namen bezeichnen die sich. Er plant die Anlieferung letztlich dann auch bis ins Detail, ohne hierbei selbst in Erscheinung zu treten. Also er nimmt nichts in die Hand, keinen Stoff, gar nichts. Er nimmt die Bestellung der Abnehmer entgegen und entscheidet, wie die angelieferte Kokainmenge weiterverarbeitet wird. Die Observation, die zeigt, dass Horald C., also der Sohn der Cousine von Albert, die Lieferungen von den jeweiligen Kurieren entgegennimmt und sie in die angemietete Bunkerwohnung im Lockstädter Steindamm bringt. Die Ware wird von Horald dort getestet. Anschließend wird das Ergebnis und Fotos davon, von dem neu eingetroffenen Kokain quasi, per EncroChat dann an Albert übermittelt. Also das kann man dann schön mitlesen in den Nachrichten. Insofern ist das auch, hat das auch seinen Beweiswert. Dann folgt die Prüfung der Qualität. Vereinzelt wird das Kokain sogar umgetauscht, wenn die Qualität nicht ausreichend ist. Das entscheidet dann letztlich Albert. Anschließend wird die Ware mit Aceton gewaschen, mit Hilfe von Rotlichtlampen getrocknet, gestreckt, in unterschiedlicher Größe und Qualität aufgeteilt und mit einer Hydraulikpresse zu Blöcken gepresst. Diese werden dann mit Prägestempeln versehen. Und damit ist die Ware fertig zum Verkauf.
Boah, was für ein Aufwand. Ich habe hier gerade die Drogenlabore und Vertriebsszenen von Breaking Bad vor Augen. Ich meine, durchgetaktet, hochprofessionell. Das werdet ihr alle gesehen haben. Eine Megaserie. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Aber wie geht's denn jetzt weiter mit dem Stoff?
Also gelagert wird das Kokain im Lockstädter Steindamm. Oder es gibt noch einige andere Stellen, wie zum Beispiel in einer angemieteten Wohnung in der Bachstraße. Dazu muss ich allerdings sagen, dass die Ermittler erst rausbekommen beim finalen Aufschlag. Auf die Käufer der Drogen stoßen die Ermittler dann in den EncroChat-Chats, also dem, was sie gesichert haben. Ja, nennen sich dort Anders Aldu, Blondie oder Ice Label.
Das hört sich ja an wie bei einem Großhandel, der Zwischenhändler beliefert. Es könnte ja auch hier im wahrsten Sinne des Wortes um Lebensmittel oder Bier gehen. Lass uns doch einfach mal in die Chats der Drogenhändler reinschauen. Du hast hier was mitgebracht, denn aus denen lässt sich ja all das ableiten. Echt interessant.
Ja, ich habe hier einen Auszug aus dem Chat zwischen Toxigang, das ist Alberts Kryptoname, und Hidden Viper, das ist der Kryptoname von Horald. Das Ganze vom Abend des 20. März 2020.
Wollen wir da mal die Rollen mal beide?
Gern, ja.
Wen möchtest du denn haben?
Ich nehme Toxigang.
Gut, alles klar. Dann fängst du an.
Was gibt es drüben?
200 MBW, 500 Maske, 250 Koka.
Und wie viele Pakete insgesamt haben wir?
7 Herzen, ein Pferd, ein MBW. Und circa 18 Masken, glaube ich.
Okay. Gen soll dort zählen, was wir morgen haben, damit wir alle notieren können, damit die Zahlen stimmen.
Ja, alles gut. Ich sag's ihm. Ich schreibe ihm. Also jetzt mal ganz normal, hast du irgendetwas von, also wir beide, wenn wir uns WhatsAppen schreiben, kürzen wir ja auch schon ab. Aber du verstehst ja gar nichts.
Nein, man muss das einordnen können. Man muss wissen, wer die Nutzer sind, wer hinter diesen Namen steckt. Und Es geht eben bei diesen Begriffen wie Maske und Herz und Pferd um Prägestempel auf den Kokainblöcken, die also vorher gepresst und mit so einem Prägestempel versehen sind. Denn hinter Maske verbirgt sich eine bestimmte Qualität und ja, hinter Herz dann eben auch.
Ralf, du hast noch einen weiteren Chat mitgebracht vom Nachmittag des 31. März 2020. Machen wir die gleiche Rollenverteilung. Was passiert um 15.34 Uhr?
Du hast heute für mich schon wieder kein Foto von der Maske gemacht. Auf dem Foto,
ja?
Nimm ein Gramm von der Maske zum Verbrennen.
Okay.
Mach Fotos auch von außen, mit Verpackung.
Ja.
Und schick mir Fotos von AK. Schick sie mir mit 30 Minuten.
Also, nun haben wir diese Chats hier vor uns liegen und wir haben es auch noch mit vertauschten Rollen gesprochen. Ich habe überhaupt nichts verstanden, ehrlich gesagt. Versteht ihr das?
Also ich sag's nochmal, Maske, MBW, Koka, Herzen und Pferd. Das sind die verschiedenen Prägestempel auf den gepressten Kokainblöcken. Mit drüben ist eine Bunkerwohnung gemeint, dort wo der Stoff quasi gelagert wird. Die Usernamen können hier eindeutig zugeordnet werden. Wie gesagt, Albert ist Toxigang und Horald ist Hidden Viper. Und auch die anderen Beteiligten, die dann als Lieferanten auftauchen, werden ja zum gewissen Teil ermittelt. Aber selbst wenn nicht, reicht es natürlich, wenn die Bekannten mit Kokain dealen. Übersetzt, Horald liefert die Drogen aus. Zuvor vereinbart Albert Menge und Preis. Er, also Albert, verabredet dann Ort und Zeit für die Übergabe. Bei den Abnehmern handelt es sich um Zwischenhändler. Sie verkaufen das Rauschgift. Später kommen auch noch Jürgen, der Bruder von Horald, dazu. Und der bekommt dann ähnliche Aufgaben wie Horald selbst.
So, und Albert geht ja, das merkt man ganz deutlich, auf Nummer sicher. Er bedient sich seiner Laufburschen. Er selbst fasst kein Gramm Stoff an. Das hattest du vorhin schon gesagt. Ist das schlau?
Ja, das spricht eigentlich für so einen professionellen Hintermann, der also die anderen, ja, ich sag mal, die Drecksarbeit machen lässt. Aber was er zu dieser Zeit noch nicht weiß, ist, dass ihm die Polizei längst, und zwar vornehmlich digital, auf den Fersen ist.
Also man muss sich das wirklich mal vorstellen. In Echtzeit kann die Polizei diese Encro-Chats mitlesen und auf Basis der Chat-Auswertung und eurer Beobachtungen konnten ja gleich mehrere Fälle zusammengepuzzelt werden. Du hast auch so ein paar Beispielfälle mitgebracht und wenn ihr die gleich hört, dann ergeben die Chatverläufe von eben gleich doch noch ein bisschen mehr Sinn. Ralf, was geht denn aus diesen Akten ganz genau vor?
Also im Fall 1, der spielt Anfang März 2020, kauft Albert von einem Lieferanten namens Cousin mindestens 60 Kilo Kokain. In die Kokainblöcke ist bei Anlieferung das Motiv einer Maske, also bekannt aus dieser Anonymous-Maske, eingeprägt. Wie Albert dem Nutzer des Accounts Naprobar schreibt, ich hatte 60 Kilo Maske abholen lassen von Neffe, nimmt Horald C. die Ware in Empfang und, das ist der Neffe, und verteilt sie auf die Bunkerwohnung. Dort wird das Kokain dann weiterverarbeitet. Aus den Chats ergibt sich weiterhin der anschließende Verkauf an die nächste Händlerebene. Das Motiv Maske ist auf diversen Fotos der Enco-Chat-Kommunikation zu sehen. Fotos, die sichergestellt sind und die auch in die Akten eingehen. Aus den Abrechnungen für März 2020 kann man sehen, dass 93 Kilo abverkauft wurden. Das liegt am Strecken, deswegen werden aus 60 Kilo mehr, in diesem Fall mindestens 93 Kilo. Am 7. April 2020 erklärt Albert dann als Toxigang auf die Frage von Adolf Klan, ob er noch Maske habe. Und er sagt, nein, alle. Also keine Maske mehr.
Okay, Fall 2.
Fall 2, am 29. März 2020 teilt Albert zunächst dem Horald mit, es sei im Hafen eine Großlieferung angekommen, 380 Kilogramm. Albert bestellt bei einem Lieferanten zunächst probeweise ein Kilo.
Das macht er warum, um die Qualität zu checken?
Genau, er will die Qualität checken. Das Paket nimmt dann der Jürgen am 30. März entgegen. Horald testet das Kokain dann auf Reinheit. Er befindet die Qualität als besonders gut. Und so wird noch am selben Tag weitere Menge bestellt, insgesamt 6 Kilo. Und die wird von Jürgen entgegengenommen. Das Kokain wird dann in der Wohnung Glockstädter Steindamm weiterverarbeitet und später dann gewinnbringend weiterverkauft.
Nach demselben Prinzip weisen die Ermittler den Tätern ja noch 6 weitere Taten nach. Am 10. August allerdings 2020 beobachten die Ermittler dank der zuvor installierten Videotechnik die vorerst letzte Tat.
Ja, sie haben 6 Taten sozusagen bewiesen, gespeichert in den Akten und jetzt entschließen sie sich, dem Treiben nicht länger zuzusehen, sondern sich dann ja für den Zugriff vorzubereiten. Und zwar bestellt Albert Kokain am Abend des 10. August. Und das kommt dann auch unter den Augen der Observanten zur Bunkerwohnung, also in den Lockstädter Steindamm, wird dort angeliefert. Horald und Adrian, der Sohn von Albert X, der ist in die Fußstapfen von Jürgen getreten, der ist ausgereist in sein Heimatland, die verarbeiten den Stoff noch am selben Abend. Auch am Vormittag des Folgetages wird immer noch fleißig portioniert, mit dem Ziel, das Ganze weiterzuverkaufen.
Und aus der Akte der Ermittler gehen noch ganz brisante Funde hervor, nämlich die zeigen, wie gefährlich diese Dealerbande ist.
Also gut 4 Kilo des Kokains wird von Horald C. in die Bunkerwohnung gebracht, und zwar in die Bachstraße. Dort in einem Sideboard und im Bettkasten wird es verstaut. Und in diesem Bettkasten werden die Ermittler später eine ungeladene Pistole des Herstellers Glock finden. Weiterhin 50 Patronen, Kaliber 9 mm, lose in einer Tasche verpackt. Diese Waffe hätte also in weniger als 20 Sekunden geladen und eingesetzt werden können. Ebenfalls dort gefunden wird ein Messer und eine umgebaute Schreckschusspistole zur Raki, mit der auch scharf geschossen werden kann.
Aber das zeigt doch ganz klar, dass diese Täter ja auch gewaltbereit sind. Ich meine, das Thema Waffen hat sich in letzter Zeit doch noch kritischer gestaltet und entwickelt. Sind diese Schießereien der letzten Jahre in Hamburg nicht auch ein Ergebnis, ja, neuer Kräfteverhältnisse?
Das kann ich bejahen. Es gab eben viele, viele Festnahmen durch EncoChat. Dadurch sind viele Täter in Haft gekommen. Und das hat natürlich neues Terrain entstehen lassen. Und bei diesem Terrain gab es dann eben Verteilungskämpfe. Nachrückende Täter, Personen waren nicht besonders zimperlich. Und wir kommen später nochmal darauf zurück.
Als die Videoüberwachung zeigt, dass am 10. August 2020 augenscheinlich weiteres Kokain eingetroffen ist, regen die Ermittler Durchsuchungsbeschlüsse bei der Staatsanwaltschaft an. Und man will dabei keine Zeit verlieren. Ihr legt also los, nachdem die Staatsanwaltschaft das dann bei Gericht beantragt hat.
Die Beschlüsse werden am 11. August erlassen, 2020. Und es wird alles ganz eilig gemacht. Das MEK wird hinzugezogen und an mehreren Orten in Hamburg rammen die Mac-Leute die Türen auf. Los geht es ab 14.25 Uhr im Bunker, und zwar im Lockstädter Steindamm. In den Wohnungen der Angeklagten in der Kollaustraße und im Justus-Strandes-Weg sowie in den Geschäftsräumen des Handyladens in der Grindelallee. Alles zeitgleich. Am frühen Abend wird dann auch noch eine weitere Bunkerwohnung in der Bachstraße durchsucht. Die hat man im Laufe der ersten Durchsuchung identifiziert. Bei der Durchsuchung der Bunkerwohnung Lockstädter Steindamm können aus der Lieferung vom Vortag ungefähr 8 Kilogramm gestrecktes Kokain sowie 2,5 Kilo Streckmittel gesichert werden. Dazu kommen Verarbeitungsutensilien, über 80.000 Euro Bargeld. Die Ermittler finden eine Geldprüf- und Geldzählmaschine. All das wird beschlagnahmt. Horald lagert außerdem in seiner Wohnung im Justus-Strandes-Weg 4 Kilo Kokain zum Weiterverkauf. Und dort werden 8.000 Euro Cash gefunden. Der Haupttäter Albert X. wird im Handyladen in der Grindelallee festgenommen. Bei ihm wird sehr viel Bargeld gefunden. Horald C. wird in der Bunkerwohnung im Lockstädter Steindamm angetroffen und festgenommen. Außerdem wird Alberts Sohn Adrian im dortigen Treppenhaus festgenommen, als er nämlich während der Polizeiaktion plötzlich dort erscheint.
Wie sagt man so schön, Pech gehabt, ne?
Das kann man so sagen, ja. Außerdem werden die bereits erwähnten 2 Handfeuerwaffen mit Schalldämpfern sichergestellt, sowie das gesamte Equipment für den Zwischenhandel. Von einer Rauschgiftpresse mit Hydraulik, Schablonen über Rotlichtlampen bis zu Streckmitteln und Verpackungsmaterial. Interessant ist der Abgleich der Fotos vom Tag der Durchsuchung in der Bunkerwohnung mit den Fotos aus den EncoChat-Nachrichten. Beide Bereiche, beide Fotos zeigen denselben Sofa-Bezugsstoff, also offenkundig dasselbe Sofa. Und die aufgefundenen Prägeschablonen passen zu den Prägungen von Kokainblöcken mit den Logos von Bugatti oder von Tesla.
Das ist eine gute Verbindung der im EncoChat gesicherten Beweise zu bei den Tätern tatsächlich vorgefundenen Beweisen. Das sind nämlich weitere Indizien für den bevorstehenden Prozess. Da ist er wieder. Einer, der es nicht lassen kann. In den 90er Jahren wegen Mordes verknackt, hat 18 Jahre lang abgesessen und sich danach wieder in illegale Machenschaften verwickeln lassen und steht nun erneut vor Gericht. Im Drogenprozess, dem ersten Anchorjet-Prozess in Hamburg. Und da ist jetzt auch Alberts Vita Thema. Die war nämlich schon vor der Verurteilung aus unserem ersten Teil nicht ganz ohne. Was seit der Inhaftierung aber bei ihm los war, ist wirklich, wirklich abenteuerlich. Ralf, was ist das für ein Mensch, der als verurteilter Mörder jetzt schon wieder als Kokaindealer in Haft kommen soll?
Also während seiner Haftzeit zeugte er zwei Kinder und in der Haft versuchte er durch Flucht in die Freiheit zu gelangen. Vom Turm der Anstaltskirche hat er sich damals abgeseilt mit einem Bettlaken. Allerdings waren die zu kurz und so endete seine Flucht im Stacheldraht. Seit seiner Freilassung lebt er mit seiner Frau und zwei gemeinsamen Kindern in Niendorf und zwar in der Kollaustraße. In der Zeit des offenen Vollzuges beginnt Albert bereits in einem italienischen Restaurant zu arbeiten. Die Beschäftigung setzt er dann nach der Haftentlassung für ein Jahr fort. Danach arbeitet er in einem Autohaus bis ungefähr 2019. Im Anschluss ist Albert angeblich dann bei seiner Ehefrau beschäftigt. Es handelt sich hierbei um das bekannte Mobilfunkgeschäft in der Grindelallee. Er behauptet dort täglich 6 bis 8 Stunden zu arbeiten. Sein Lohn dafür sei 1.500 Euro, also übersichtlich.
Okay, also startet er nach der Haft bürgerlich, redlich, aber dann reicht das Geld natürlich nicht. Das Thema Rauschgift kennt Albert ja schon länger und weiß, was man damit verdienen kann.
Genau, Albert gehörte zu einer dieser zwei Rauschgiftgruppen 1994, die also in Hamburg ihr Unwesen trieben. Er verfügt außer Haftzeit über Kontakte ins kriminelle Milieu. Irgendwann beschließt Albert dann, und zwar vor dem 1. März 2020, zusammen mit Horald C. künftig wieder mit Rauschgift zu handeln. Oder wie es im Strafverfahren heißt, ich zitiere, für eine gewisse Dauer mehrere Selbstständige im Einzelnen noch ungewisse Straftaten des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu begehen.
Also mit anderen Worten, Albert sieht, das kann man glaube ich so sagen, im Kokainhandel seine Zukunft und die Chance, eine ergiebige Einnahmequelle sich zu verschaffen. Aber er hat ja auch, und das wollen wir nicht vergessen, tatsächlich eine filmreife Fluchtgeschichte.
So ist es. Er schildert selbst diese Geschichte vor Gericht. Überprüfen lässt sich natürlich nicht alles davon. Danach wird Albert am 29. Januar 1973 in Albanien im Ort Vlora geboren. Er wächst mit seinem Bruder auf. Als er 10 Jahre alt ist, begeht sein Onkel Selbstmord, nachdem er von der damaligen Geheimpolizei in Albanien vor die Entscheidung gestellt wird, entweder in einer Fischfabrik als Spitzel tätig zu werden oder im Falle der Weigerung selbst ins Gefängnis zu wandern und damit auch, dass seine Familie ins Internierungslager gesteckt wird. Wegen dieses Ereignisses kommt die Familie ins Gerede, die politischen Unruhen in Albanien nehmen mehr und mehr zu. Zusammenstöße mit der Polizei sind an der Tagesordnung. 1991 kommt es dann zu der Massenflucht und in dem Zuge entschließt sich auch Albert im Frühjahr 1991 zur Flucht. Mit einem Schiff geht es zunächst nach Italien in ein Lager bei Bari. Er erhält auf seinen Asylantrag hin schnell eine Aufenthaltsgenehmigung. Er arbeitet auf verschiedenen Baustellen. Nach einigen Monaten wird er in der Stadt Nani in der Provinz Terni zugewiesen, wohnt dort. Für mehrere Monate ist er nun in einem Lager für Baumaterialien beschäftigt. Im Sommer 92 macht er sogar noch mal einen Urlaub in Albanien. Nach seiner Rückkehr erhält er die Kündigung. Daraufhin beschließt er, nach Deutschland zu reisen, wo es leichter sei, Arbeit zu finden. Außerdem auch besser bezahlt. Mit der Bahn geht es dann nach Hamburg, wo er Anfang 92 Asyl beantragt. Er wohnt zunächst auf einem Wohnschiff in Hamburg-Altona, später dann in einem Asylantenheim in Langenhorn. 1993 lernt Albert seine Verlobte kennen. Einen Monat später zieht er zu ihr. Im August 93 wird sein Asylantrag abgelehnt. Er wird in Abschiebehaft genommen, aus der er nach 21 Tagen wieder entlassen wird. Er begeht Ladendiebstähle, Taschendiebstähle. Das hat er schon vor seiner Haft gemacht. Aus Angst vor einer Festnahme reist er 94 wieder nach Italien zu seinem Bruder. Bei einer erneuten Einreise Richtung Deutschland wird er vom schweizerischen Grenzbeamten festgenommen und 12 Tage später nach Albanien abgeschoben. Die Verhältnisse in Albanien haben sich sehr verändert. Verfeindete Gruppierungen bekämpfen sich, während die Polizei sich weitestgehend raushält. Auf Drängen seines Vaters, der um die Sicherheit seines Sohnes besorgt ist, reist er mit einem gefälschten Pass über Italien und Frankreich wieder nach Deutschland. Dort trifft er im Mai 1994 ein. Hier sieht er albanische Landsleute auf der Straße Rauschgift verkaufen und ja, da ihm der dabei erzielte Gewinn sehr verlockend erscheint, beginnt er ebenfalls mit dem Straßenverkauf von Rauschgift.
So, das waren jetzt nochmal ganz spannende Details. Dieses Bild von Albert, das wir aus dem ersten Teil haben, ganz gut ergänzen. Also Wahnsinn, was das für eine Fluchtgeschichte ist. Albert landet vor Gericht, weil sich EncroChat nicht als die vertrauensvolle, sichere Plattform für Kriminelle, sondern als echte Goldader für die Ermittler entpuppt hat, oder?
Das kann man wohl sagen. Besonders EncroChat wurde Albert und seinem Neffen Horald sowie dem zwischenzeitlich 17-jährigen Sohn zum Verhängnis. Ohne die geknackten Daten hätten sich die Ermittlungen womöglich schwieriger dargestellt. Das Ausmaß an neuen Erkenntnissen durch EncroChat, das ist schon enorm. Ich werde auch die ersten Lageberichte an meinem Tisch als Polizeipräsident nicht vergessen. Da tat sich wirklich ein großer, großer krimineller Marktplatz auf. Ein Marktplatz, auf dem Täter unzählige lukrative Drogendeals absprechen, wo Täter Schusswaffen zeigen und verkaufen und über Geiselnahmen und sogar über Morde redeten.
Allein in Hamburg werden inzwischen 2025 über 320 Ermittlungsverfahren gegen den organisierten Drogenhandel in unserer Stadt geführt. Und ich werde es nie vergessen, dass ein Kollege von dir mir mal sagte, ich habe einen Riesenstapel Akten vor mir und nach jedem Wochenende überlege ich mir mal, wo ich in diesen Stapel reingreife, welche Akte ich mir als nächstes ziehe. Das ist natürlich ein echtes Luxusthema für euch bei der Polizei, dass man sich mit so wahnsinnig vielen Fällen beschäftigen kann. Es sind insgesamt über 300 Haftbefehle, von denen 200 Verdächtige inzwischen verhaftet wurden. Insgesamt sind aus der kriminellen Szene rund 500 Personen identifiziert. Große Mengen von mehreren 100 Kilogramm Kokain und Marihuana sowie etliche Kilos Amphetamine sind inzwischen sichergestellt. Dazu eine Menge Waffen und andere Gegenstände, unter anderem ja, kriminelles Geld, Bitcoin, Immobilien, Autos und andere kriminelle Gegenstände. Es ist wirklich unfassbar.
Um noch wirksamer zu werden, stärkt Hamburg die Justiz mit 28 zusätzlichen Stellen für Richterinnen und Richter und Staatsanwältinnen und Staatsanwälten sowie dem Servicepersonal. Am Landgericht sollen 3 zusätzliche Strafkammern aufgebaut werden und eine weitere Abteilung der Staatsanwaltschaft für die Bekämpfung von Rauschgiftdelikten sowie für Vermögensabschöpfung. Auch bei der Polizei sind zusätzliche Stellen eingeplant. 34 sollen es sein. Dazu kommen ja spezialisierte Analytiker, Data Scientists, IT-Forensiker und ein Financial Intelligence Officer. Hier geht es um die Ermittlungen in der Finanzkriminalität. Im LKA ist seit 2020 die SOKO Hammer tätig, in der die Ermittlungen inzwischen gebündelt sind.
Der Hamburger Hafen ist ja das deutsche Einfallstor für Kokain. Zoll und Polizei verzeichnen dann jedes Jahr wieder Funde von mehreren Tonnen. Und man hat gerade, nachdem EncroChat aufgeploppt ist, ja auch das Gefühl gehabt, dass immer mehr Drogen im Hamburger Hafen gefunden wurde. Jetzt würde mich mal interessieren oder uns interessieren, ist das jetzt weniger geworden? Hat EncroChat dafür gesorgt oder das Knacken von EncroChat gesorgt, dass weniger Drogen nach Hamburg kommen?
Darauf deutet leider nichts hin. Die Zahlen der European Union Drugs Agency zeigen, dass der Preis pro Kilo Kokain günstiger wird, während die Reinheit zunimmt. Die Schusswaffenverwendung auf der Straße steigt. In Berlin erreicht die Kriminalstatistik für 2023 sogar ihren Höchststand. In Nordrhein-Westfalen kommt es zu einer Explosionsserie im Zusammenhang mit Rauschgiftgeschäften. Eine Geiselnahme unter Drogenhändlern, das Ganze in Köln. In Hamburg schießen mutmaßliche Mitglieder aus dem Drogenmilieu in einem Wohnviertel wie Tondorf aufeinander. Also man muss schon sagen, es ist nicht zu erkennen, dass das jetzt so durchgreifende Erfolge sind, die nun den Rauschgifthandel eindämmen, sondern es scheinen eben neue Täter auf den Plan zu kommen. Aber umso entschiedener müssen wir das im Verbund bekämpfen und dazu gehört dann eben auch Südamerika, dort, wo der Stoff herkommt.
Okay, die Lage verschärft sich. Man kann nur hoffen, dass die zukünftigen Maßnahmen auch wieder zur Beruhigung der Situation beitragen. Im Moment sieht es nicht so aus, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und ein bisschen Druckmittel hat die Polizei ja immer noch. Im Prozess kommt alles auf den Tisch. Wie sieht es vor dem Landgericht aus? Was haben die OK-Ermittler eigentlich zusammengetragen?
Ja, da gibt es einige interessante Details zur Beute und deren Verwendung. Insgesamt stellen die Ermittler für Albert und seinen Mittäter Horald Folgendes fest. Im Zeitraum vom 1. März 2020 bis einschließlich Mitte Mai 2020 erwerben und verkaufen die beiden insgesamt 102 Kilogramm Kokain. Und zwar zu einem Preis von mindestens 29.000 Euro pro Kilo. Sie machen also auf diese Weise rund 3 Millionen Euro Gewinn in 2,5 Monaten. Albert und Horald teilen die Gewinne. Die Geldscheine bündeln sie und verpacken sie in Kunststoffbeuteln. Damit wird das Geld dann vakuumiert. Albert legt Drogenerlöse für sich und Horald 2020 in Bitcoins an. Er veranlasst Bargeldtransfers ins Ausland. Sie erwerben auf diese Weise Bitcoins im damaligen Wert von mehr als 115.000 Euro. Wie schon angedeutet, aus den EncroChat-Protokollen, den Observationen und der Videoüberwachung ergeben sich ziemlich anschauliche Hinweise auf die Organisation der Tätergruppierung, auf die Vielzahl von Kontaktpersonen und auf das Ausmaß der betriebenen Kokaingeschäfte. Zu lesen ist auch, wie die Angeklagten mit den erlangten Taterlösen umgehen. Wie in einer ordentlichen Firma scheint das Ganze zu sein. Es wird hier wirklich Monat für Monat Buch geführt.
Na klar, es geht um viel Geld.
Klar wird auch aus den Chatprotokollen, dass die Personen die Handys mal gewechselt haben. Zu Beginn der Ermittlungen erteilt Albert als Toxigang dem Hidden Viper, also Horald, zunächst die Aufträge. Er will von diesem über die Kokainbestände im Detail auf dem Laufenden gehalten werden. Die Ausschnitte belegen neben einem klaren Über-Unterordnungsverhältnis, dass der Nutzer Toxigang, also Albert, selbst keinen unmittelbaren Umgang mit dem Kokain hat. Und ihm entsprechend auch der Überblick über dieses fehlt. Der Nutzer Hidden Viper, sein Neffe, ist gehalten, ihm die nötigen Informationen und auch die Lichtbilder von den Stoffen zukommen zu lassen. Von dem Account Hidden Viper wurden im März buchstäblich hunderte von Fotos an den Account Toxigang versandt. Die zeigen weiße, gepresste Substanz in unterschiedlichen Mengen, teils mit Prägung, teils auf einer Feinwaage liegend. Es handelt sich bei den auf den Lichtbildern zu erkennenden weißen Substanzen ohne jeden Zweifel um Kokainbrocken und Kokainblöcke. So wie in den Chats von drüben die Rede ist, wird es sich zur Überzeugung der Kammer um die Bunkerwohnung in der Bachstraße handeln. Insgesamt spricht das Landgericht davon, dass die Ergebnisse der OK-Ermittlungen sehr überzeugend dargelegt sind.
Okay, aber jetzt muss man eines sagen und die Frage stellt sich natürlich jedem. Nun wird so ein EncroChat geknackt und es gibt Daten und jeder findige Anwalt wird natürlich gucken, ob die Daten zurechtgeknackt wurden, also ob man an die rangekommen ist, dass es legal ist. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da vor Gericht schon viele, viele Diskussionen gab.
Ja, das gab's. Angeklagte und vor allen Dingen deren Anwälte haben Zweifel geäußert an der Rechtmäßigkeit. Die haben sich gewehrt gegen die Verwendbarkeit der Daten. Es fehlt an einer Prüfung und Zustimmung der deutschen Behörden, war eine Kritik. Eine zweite war, dass die Voraussetzungen der deutschen Gesetze gar nicht geprüft worden sind. Also der Richtervorbehalt zum Beispiel. Die französischen Stellen haben dazu angegeben, sie hätten die Europol-Partnerländer vorab um Prüfung gebeten. Um Prüfung, ob die Daten dort verwendbar seien. Und das BKA habe bestätigt, dass es seine Zustimmung erteilt habe.
Ralf, eine Sache, du weißt, wir sind das Land des Datenschutzes. Erinnerst du dich noch daran, gab es Datenschutzbeauftragte, die auch den Finger mahnend gehoben haben?
Also für die Gerichte, und man kann klar sagen, der BGH hat das geprüft und letztlich auch das Bundesverfassungsgericht. Für die Gerichte war nur wichtig, hat man quasi im Rahmen der deutschen Gesetze gehandelt. Und hier hat der BGH die Verwertbarkeit bestätigt. Er sagt klar, dass es eine im Rahmen der Online-Durchsuchung, also der deutschen Online-Durchsuchung, das Recht angewendet worden sei. Und insofern seien die Verwendungen der Daten auch zulässig. Die Beschuldigten könnten zu den Vorwürfen ausreichend Stellung beziehen und Privates, das war auch eine Kritik, dass zu viel Privatinformationen in den Chats sind und private Spiele in den Verfahren schließlich überhaupt keine Rolle. Später hat auch das Bundesverfassungsgericht nochmal entsprechende Beschwerden abgewiesen und hat gesagt, deutlich gesagt, eine Verletzung von Grundrechten sei nicht ersichtlich.
Nicht nur die Auswertung der Telefonate, sondern auch die Observationen haben also gezeigt, dass Berti der Drahtzieher war und sich zwischen den Großdealern bewegt. Jetzt wollen natürlich alle wissen, wie lautet das Urteil?
Also die Angeklagten Albert und Horath legen zunächst einmal ein umfassendes Geständnis ab. Sie verhalten sich vor Gericht äußerst kooperativ. Damit kann das Verfahren abgekürzt werden. Und letztlich wird das natürlich bei der Strafzumessung berücksichtigt.
Unter uns beiden spricht man hier dann von einem Deal?
Genau so ist es, das nennt man Deal. Allerdings glaubt das Gericht nicht alles, was Albert angibt. Soweit er erzählt, er habe zur Tatzeit selbst Kokain genommen und habe keine kritische Distanz zu der Droge gehabt, halten die Richter das für eine Schutzbehauptung. Summa summarum wird Albert schließlich zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 11 Monaten verurteilt. Albert ist also an den Ort zurückgekehrt, an dem er bereits 18 Jahre seines Lebens verbracht hat, in die Justizvollzugsanstalt Hamburg.
Und Horath?
Horath muss für 6 Jahre und 11 Monate hinter Gitter. Das Urteil des Jugendgerichts für den 17-jährigen Sohn von Albert ist nicht bekannt.
Für mich zeigt dieser Fall in aller Deutlichkeit, was moderne Polizeiarbeit heute leisten muss und auch kann. Organisierte Kriminalität wird nicht mehr nur auf der Straße bekämpft, sondern, wie wir sehen, auch in Chats, Datenströmen und über Monate hinweg durch akribische Observation. Was am Ende wie ein plötzlicher Zugriff wirkt, ist das Ergebnis langer, unsichtbarer Arbeit. Und genau darin liegt die Lehre dieses Falls. Sicherheit entsteht nicht nur durch schnelle Schlagzeilen, sondern durch Ausdauer, Vernetzung und eine Polizei, die sich konsequent anpasst, damit Gewalt und organisierte Kriminalität nicht die Oberhand gewinnen. Aber eines muss man auch ganz deutlich sagen, es gehört auch eine Riesenportion Glück dazu. Der Fall, von dem wir euch hier heute erzählt haben, ist der erste AncroChat-Fall, der in Hamburg vor Gericht gelandet ist. Doch der Plattform-Hack und die damit verbundenen massenhaften Enthüllungen illegaler Chatverläufe haben noch zu vielen weiteren spannenden Prozessen in der Hansestadt geführt. Und deshalb befasst sich auch unsere NDR-Gerichtsreporterin Elke Spanner und Journalistin Anna Rüther in ihrem NDR-Podcast Gerichtssaal 237 mit dem Thema AncroChat. Am 8. April erscheint ihre Folge dazu mit spannenden Details aus dem Gericht und einer weiteren Perspektive auf den Mega-Coup. Gerichtssaal 237, True Crime aus dem Strafgericht, alle 2 Wochen neu und immer zuerst in der ARD Sounds App. Ralf, in 2 Wochen erscheint unsere vorerst letzte Podcast-Folge, das Ende einer Staffel, in der wir viel über dich, über deine Kollegen bei der Polizei, ihre Herausforderungen und Strategien gelernt haben. Zum Abschluss hast du noch mal ganz, ganz besonders gesucht und einen wirklich irrsinnig interessanten Fall gefunden. Ein Fall, der dich in deiner Jugendzeit begleitet hat. Nein, das ist ein Spaß. Dieser Fall ist, vielleicht sagst du es selbst, wahnsinnig alt. Er spielt sogar vor 1945.
Ja, es ist ein Fall aus der letzten Phase des Zweiten Weltkrieges. 1944 kommt es im zerbombten Hamburg-Barmbek zu einem brutalen Raubmord. Im Stadtteil leben nur noch wenige Menschen. Neben Ruinen und Trümmern sorgen Behelfsbauten für das Notwendigste zum Leben. Wir nehmen euch mit in diese dunkle Zeit und zeigen euch, wie die Polizei damals noch mit einfachsten Methoden ermittelte. Ihr erlebt eine spannende Zeitreise und Einblicke in eine andere Epoche hamburgischer Kriminalgeschichte.
Wenn ihr uns in der ARD Sounds App abonniert, dann hört ihr Folge 15 schon 2 Wochen früher als anderswo. Ansonsten müsst ihr noch 2 Wochen warten. Und wenn euch unser Podcast gefällt, lasst gerne eine freundliche Bewertung da. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr das natürlich auch schreiben.
Ihr wisst ja, wir lieben euer Feedback.
Tschüss.
Tschüss.
True Crime Hamburg. Wahre Verbrechen aus der Elbmetropole. Immer zuerst in ARD Sounds. Mehr Infos auf ndr.de/truecrimehamburg.